Das heißt nicht, dass Parteien als solche sich überlebt haben. Ich glaube, dass die Partei als liberaldemokratische Errungenschaft und Institution sehr wohl ihre Berechtigung und auch die Notwendigkeit hat im 21. Jahrhundert. Nur die Frage, welche Parteien, welche Art von Parteien. Und ich glaube, dass Parteien, die ein Stück weit agiler und dynamischer sind und offener sind im 21. Jahrhundert und sich selbst auch, wenn man so will, alle paar Jahre häuten können und vielleicht sogar radikal neu erfinden können, das wird die Zukunft sein. Jetzt sind wir weit davon entfernt, glaube ich. Und viele werden lieber untergehen, als dass sie sich dem Notwendigen stellen.
Hallo und willkommen bei Wer jetzt? Einem Podcast von Demokratie 21. Mein Name ist Philipp Weritz und ich spreche hier mit Menschen, die an der Stärkung und Weiterentwicklung unserer Demokratie arbeiten. Heute mit Josef Lentsch über die Zukunft der Parteien, was er anders gemacht hätte als Neoslab-Geschäftsführer und warum die Politik vom Unternehmertum lernen soll. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer jetzt? Ich sitze heute hier mit dem Josef Lentsch. Du bist Geschäftsführer vom Neoslab, der Parteiakademie und dem eigenen Think Tank der Partei. Du bist Buchautor, Political Entrepreneurship, und du bist selbst ein politischer Entrepreneur. Was macht ein politischer Unternehmer?
Vielen Dank für die Einladung. Ein politischer Entrepreneur habe ich definiert als jemanden, der oder die eine neue Partei gründet, mit dem Ziel, in ein Parlament einzuziehen, um politische Systeme von innen heraus zu verändern. Und ich habe mich da im Speziellen in meiner Arbeit jetzt in den letzten eineinhalb Jahren bei dem Buch konzentriert auf liberale und zentristische politische Entrepreneure. Es gibt ja auch durchaus andere. Es gibt welche, die stärker an den politischen Rändern auch durchaus erfolgreich sind. Populisten, Rechtsextreme. Gibt es ja leider viele, viele Beispiele. Die AfD in Deutschland zum Beispiel jetzt in letzter Zeit. PVV in den Niederlanden, PiS in Polen. Da gibt es einige. Aber ich bin im Speziellen daran interessiert, wer sind denn diejenigen, die das politische Zentrum erneuern wollen in Europa und darüber hinaus, denn ich glaube, das ist dringend notwendig.
Und wo verschwimmt dieses Unternehmertum mit der Politik für dich?
Für mich ist Unternehmertum ein Ansatz, ein Mindset, wie ich an Dinge herangehe. Also es geht jetzt nicht um Profitorientierung, sondern es geht darum, dass ich Dinge versuche zu hebeln, wo andere sagen würden, das funktioniert nicht, das ist unmöglich. Und das sind dann Leute, die dann sagen, na Moment einmal, vielleicht funktioniert es doch. Und die sich dann diese Ressourcen, die sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht haben, und das sind vor allem auch einmal andere Menschen, das ist eine Organisation, die man sich aufbauen muss, das sind auch finanzielle Mittel, die man irgendwie aufstellen muss, das sind Inhalte, die man entwickeln muss, all diese Ressourcen entwickeln sie dann gemeinsam mit anderen. Und das ist ein Riesenunternehmen, eine Riesenunternehmung. Und deswegen sage ich eben, das sind politische Entrepreneure, so wie sie auch im sozialen Bereich Sozialunternehmer gibt. Und in der Zivilgesellschaft gibt es eben jetzt auch zunehmend Leute im politischen Bereich, die sowas versuchen.
Mhm. Bleiben wir gleich bei dem Thema. Dein Buch beschäftigt sich ja mit dem Begriff Political Entrepreneur. Warum muss es für dich ein Centrist sein? Warum muss es aus der Mitte kommen?
Ich glaube, dass die Zukunft der Demokratie sich sehr stark entscheiden wird in einem Rennen zwischen den neuen, wenn man so will, Fliehkräften an den politischen Rändern und einem Zentrum, das, ich glaube, in vielen Ländern in der Krise steckt. Angefangen mit der Sozialdemokratie. Ja. Ich glaube, in fast jedem Land in Europa mittlerweile steckt die Sozialdemokratie in der Krise. Aber auch konservative Kräfte, auch traditionelle konservative Parteien haben Probleme und verlieren an vielen Orten an populistische und extremistische Kräfte. Es ist jetzt nicht so, dass überall die Demokratie deswegen gleich in Lebensgefahr ist. An manchen Orten verändert sich das System, das politische System auch und ordnet sich neu. Aber ich glaube schon, wenn wir jetzt nach Ungarn schauen, wenn wir jetzt nach Polen schauen und in vielen anderen Ländern, dann muss man sehr besorgt sein, ob denn liberale Demokratie im 21. Jahrhundert auch langfristig Bestand haben wird. Und ich glaube, in einigen Ländern müssen wir auch darauf gefasst sein, dass liberale Demokratie keinen Bestand haben wird, auch innerhalb von Europa. Ungarn selbst hat erklärt, Orban selbst hat erklärt, dass das Zeitalter der liberalen Demokratie aus seiner Sicht mhm. in Ungarn jetzt vorbei ist. Was braucht es daher? Es braucht aus meiner Sicht ein viel, viel stärkeres, viel, viel innovativeres politisches Zentrum. Und man muss leider feststellen, dass viele traditionelle Parteien in Europa offenbar nicht die Kraft haben, sich selbst zu erneuern. Und wenn sie die Kraft haben, nicht, wenn sie keine Kraft haben, sich selbst zu erneuern, Stichwort SPÖ jetzt gerade die Parteireform abgesagt, dann muss man auch, glaube ich, Zweifel anmelden können, ob diese Parteien die Kraft haben, die Demokratien wirklich zu erneuern, offener zu machen, transparenter zu machen, zugänglicher zu machen für Bürger, notwendiges Reformen im Sozialbereich und anderen Bereichen anzugehen und nachhaltig natürlich auch eine Umweltpolitik zu machen. All diese Riesenherausforderungen, dafür braucht es Parteien, die im 21. Jahrhundert angekommen sind. Das ist natürlich mit einer neuen Partei leichter, weil man die heutzutage ganz anders designen kann als traditionelle Parteien. Mir ist klar, dass das in bestehenden Parteien viel, viel schwieriger ist mit ihren Interessen, die sie haben, mit den eingefahrenen Strukturen, die zum Teil aus dem 19. Jahrhundert kommen. Klar muss man da gegen eine Beharrung intern auch kämpfen. Und die haben alle meine Sympathien, die das versuchen. Aber ich bin halt skeptisch, ob das breit gelingen wird. Und das ist halt letztendlich auch schon ein Rennen gegen die Zeit. Mit jeder Wahl, die vergeht, gewinnen die Populisten und Extremisten in vielen Orten an Boden. Auch in Frankreich und anderen Ländern ist es noch nicht endgültig klar, wird nicht doch dann Le Pen zum Beispiel beim nächsten Mal wieder Präsidentin. Also es ist ein Kampf, den man an vielen Orten führen muss und für dies wirklich neue Kräfte, neue Ideen, neue Köpfe braucht.
Wo ist die Grenze für dich zum Aktivisten?
Also ich bin nicht so naiv zu glauben, dass sozusagen politische Startups der einzige Hebel sind. Ich glaube, es braucht engagierte Menschen in allen Bereichen, so auch in der Zivilgesellschaft, die versuchen hier, so wie auch Demokratie 21, ihren Beitrag zu leisten. Für mich ist der Unterschied zwischen einem Aktivisten oder einer Aktivistin und einem politischen Entrepreneur, dass Aktivistinnen versuchen, das politische System von außerhalb des Parlaments zu beeinflussen. Eine NGO, eine Plattform, die versucht, die Zivilgesellschaft zu organisieren, das hat natürlich seine Berechtigung, ist wichtig, aber ist etwas anderes, als wenn ich mir bewusst vornehme, ich will ins Parlament, um das politische System von innen heraus zu verändern. Das ist für mich der zentrale Unterschied. Ich glaube, bei Aktivisten, wenn man sich Occupy und andere Bewegungen anschaut, das hat halt immer ein gewisses Risiko, dass es halt ein Stück weit dann irgendwann wieder verschwindet, dass es nicht von Dauer abklingt, ist, dass es abklingt, dass die Welle ausläuft. Umgekehrt natürlich ist die Gefahr bei politischen Startups, klarerweise, wenn sie mal im Parlament angekommen sind, dass sie halt dann auch mittelfristig zu einem Teil des Systems werden und ihre Innovationskraft verlieren. Deswegen, also ist nicht das eine die Wahrheit und das andere nicht. Ich glaube, es braucht halt wirklich, braucht beides.
Du hast erwähnt, dass man Parteien neu designen kann. Habt ihr das bei den NEOS angewandt? Dieses, wie können wir es wirklich im 21. Jahrhundert so gründen, dass es an die Gegebenheiten von heute passt?
Ich würde sagen, wir haben es versucht und wir sind nicht die Einzigen. Da gibt es ja noch eben andere Beispiele, ob das eben Hommage in Frankreich ist zum Beispiel, ob das in Slowakei Progressivne ist oder in Ungarn Momentum. Also NEOS ist ja auch Teil einer größeren Welle. Was ist anders? Ich glaube, das hat vor allem mal zwei Ebenen. Das anders definiert sich mal ganz stark dadurch, wie die Organisation designt wurde. Das sagt jetzt auch nicht, was konkret designt wurde, sondern der Prozess, wie man dazu kommt. Das war ein offener Prozess, das war ein Prozess, wo Bürger sich einbringen konnten. Heutzutage würde man sagen, ein co-designter Prozess. Also nicht ein Prozess, der top-down vorgegeben wird, das ist die Organisation, sondern ein Prozess, wo Gruppen gebildet worden sind. Wir haben das damals Taskforces genannt, inhaltlicher Art. Die haben sich dann der Entwicklung von mal den ersten Programmen gewidmet im Bereich Europapolitik, Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik und anderen. Und natürlich auch Taskforces in Bezug auf eben, wie soll die Organisation ausschauen, wie sind die Strukturen, wie kann man ein Fundraising organisieren, was sind die Statuten einer solchen Organisation. Und das waren keine Gruppen, die wo sozusagen, also wir hatten ja damals noch gar keine Funktionsträger, aber ja, wo dann nur die üblichen drei Verdächtigen drin gesessen sind, sondern wo Leute einfach sich dazu melden konnten. Manche Leute kamen einmal und gingen wieder, andere Leute blieben und sind heute noch bei NEOS. Mhm. Aber diese Offenheit, diese Zugänglichkeit, diese Niedrigschwelligkeit, dass eben nicht dann drei Funktionsträger im Hinterkammer sich das ausmachen, wie das halt immer noch so oft der Fall ist, sondern dass man als Bürger, als Bürgerin hier mitbestimmen kann und soll und seine Meinung und ihre Meinung äußern kann und soll. Das ist ganz, ganz wichtig in so einem Prozess, dass es Bürgerforen gab, wo Leute sich einbringen konnten, dass Bürger partizipieren konnten, mhm, auf unterschiedlichen Ebenen und heute noch können. Das ist, ein qualitativer Unterschied. Und dann kommen wir eben zu der Frage, was ist denn konkret, wie ist denn eine Organisation im 21. Jahrhundert, die anders ausschaut als vielleicht traditionelle Parteien. Also ein ganz zentrales Thema ist eben auch das Thema Transparenz, Offenheit, die Möglichkeit, Einsicht zu nehmen, aber eben auch Partizipation, die Möglichkeit auch mitzugestalten. Im konkreten Fall von NEOS heißt das zum Beispiel, alle unsere Finanzen, alle unsere Einnahmen und Ausgaben, was die Partei betrifft, was die Akademie betrifft, was den parlamentarischen Club betrifft, sind fast in Echtzeit, gibt es immer eine gewisse Verzögerung, aber fast, mhm, in Echtzeit, als Open Data online abrufbar. Das hat keine Partei, keine andere Partei in Österreich bisher so geschafft. Am ersten noch die Grünen, aber auch da gibt es gewisse Unterschiede und also von den traditionellen Parteien, SPÖ, FPÖ, ÖVP, ganz zu schweigen. Das ist eine Art von, also man kann nachlesen, was wurden für Honorare bezahlt, was wurde heute ausgegeben oder im letzten Monat. Das ist ein Symbol, aber eben auch tatsächlich, wir gehen damit Steuergeld um, mhm, uns ist wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, was mit ihrem Geld passiert. Das würde ich mir für alle Bereiche in Österreich wünschen, in der Verwaltung und nicht nur für Parteien. Zweiter großer Unterschied, die offenen Vorwahlen, die Arten, wie wir Vorwahlen organisiert haben, dass eben ein dreistufiger Prozess passiert, wo die Bürger zu Beginn eine Rangreihung vornehmen können. Und dann entscheidet der erweiterte Vorstand auf nationaler Ebene und am Schluss dann als oberste und wichtigste sozusagen Einheit dann die Mitglieder von NEOS. Mhm. Das ist ein dreistufiger, auch transparenter Prozess. Und auch da unterscheiden wir uns von anderen in der Möglichkeit mitzugestalten. Drittes Beispiel, NEOS hat keine Parteitage, NEOS hat Mitgliederversammlungen. Was ist da der Unterschied? Der Unterschied ist, der findet nicht nur einmal im Jahr statt, sondern zwei- oder dreimal möglicherweise. Mhm. Und diese Mitgliederversammlung ist eben auch so, dass es keine Delegierten gibt, die zuerst gewählt werden, sondern dort kann jedes Mitglied ihre eigene Meinung vertreten. Es ist sogar so, dass dort auch Nichtmitglieder teilnehmen können. Die können natürlich nicht abstimmen, das ist Mitgliedern vorbehalten, aber die können dort auch ihre Meinung sagen, sich einbringen, sich zu Wort melden. Also diese direkte Repräsentation, diese Möglichkeit einzusehen, Einblick zu nehmen, sich einzubringen, und da gibt es viele andere Beispiele, das ist etwas, wo wir der Meinung sind, natürlich auch Technologie unterstützt, mit Facebook-Foren, die wir haben, mit Plattformen, Peer-Review-Plattformen, wo Anträge begutachtet werden können. All das sind für uns Elemente einer Partei, die wirklich im 21. Jahrhundert angekommen ist.
Was waren denn so Hürden in diesem offenen Prozess? Oder was hat nicht funktioniert?
Wir sehen uns selbst bei NEOS, und ich glaube, das trifft auch viele andere politische Startups auch zu, als Startups im Sinne von, da gibt es nichts, das auf Jahre festgelegt ist und unveränderbar ist, sondern wir befinden uns, wenn man so will, in einem permanenten Beta-Modus. Mhm. Das Programm ist im permanenten Beta, wird immer wieder angepasst, aktualisiert, überarbeitet. Die Organisation ist im permanenten Beta, wird immer wieder angepasst. Und klar, da kommt man dann drauf, dass, ich weiß nicht, die eine Plattform, die wir gebaut haben zu Beginn, diese Antragsplattform, vielleicht nicht ideal ist, jetzt sind wir gerade dabei, sie zu ersetzen. Die hat früher Themenschmiede geheißen, das heißt die Antragsschmiede. Da haben wir ein System übernommen von den deutschen Grünen jetzt, das haben wir für unsere Verhältnisse angepasst. Und jetzt gerade läuft das erste Mal der breite Test bei der Mitgliederversammlung, die jetzt demnächst passiert. Das heißt, natürlich fließt da immer einiges an Arbeit in die Weiterentwicklung. Die Frage ist halt immer, wie viele Ressourcen steckt man da in die Organisation nach innen, in die Programmentwicklung nach innen. Also dieses Verhältnis zwischen, wie sehr wollen wir das perfektionieren, wie sehr wollen wir diesen Prozess noch verbessern. Wo sagen wir dann auch mal, jetzt ist es aber genug, jetzt wollen wir auch ganz bewusst den Fokus nach außen legen auf die Kommunikation, auf die Kampagnisierung unserer Anliegen, auf die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das, dieses Verhältnis richtig zu balancieren, ist immer wieder eine Herausforderung, weil wir natürlich da auch Nerds sind und in Gefahr laufen, viel zu viel Zeit darauf zu verwenden, dieses oder jenes noch zu optimieren. Da muss man auch ab und zu sagen, jetzt ist es wirklich genug, wir wissen, wir könnten es noch besser, es reicht, 80%, 90% passen, da sind wir eh schon weit vorne, lass es gut sein. Also da diese Versuchen zu widerstehen und zu sagen, genug getinkert, jetzt wollen wir da wirklich damit arbeiten. Das ist eine zentrale Herausforderung, der wir uns immer wieder selbst stellen müssen, glaube ich. Eine Versuchung, der wir immer wieder erliegen. Und ja, natürlich ein zweites Thema, auch intern immer wieder, ist, wie gestalten wir Partizipation? Wie gestalten wir Einbindung? Natürlich gibt es dann immer wieder auch Leute, die sagen, also da braucht es mehr Partizipation, das war jetzt nicht genug, hier brauchen wir noch mehr Einbindung, mehr Mitgestaltung. Auch hier, wie schaut ein Verhältnis aus zwischen, wenn man so will, Leadership auf der einen Seite, wo dann irgendjemand am Schluss die Verantwortung übernehmen muss, eine Entscheidung treffen muss. Das kann manchmal eine Einzelperson sein, ein Funktionsträger, eine Funktionsträgerin, das kann ein Gremium sein. Aber irgendwann muss es dann auch gut sein. Und wie schaut davor auch das Erwartungsmanagement aus an die Öffentlichkeit, an die Mitglieder, an Aktivistinnen? Wie können sie sich wo einbringen? Und klar gibt es dann immer wieder Leute, die sich mehr erwarten, die sich was anderes erwarten. Ich glaube, die ideale Mischung braucht immer beides. Das ist immer auch ein Spannungsbogen. Das heißt, man wird nie alle zufriedenstellen können. Aber ich glaube, es ist sozusagen, wo es schieflaufen kann, ist, wenn man eben zu hohe Erwartungshaltungen weckt auch oder auch hat. Auf der einen Seite, was reine Partizipation betrifft, wenn man so viel Basisdemokratie, ich glaube, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Auf der anderen Seite eine reine, wenn man so will, top-down, autoritäre Struktur, parteiintern, wollen wir auch nicht und haben wir auch nicht und macht auch keinen Sinn im 21. Jahrhundert. Deswegen braucht es immer ein Stück weit beides und damit ist natürlich ein gewisser interner Konflikt immer vorprogrammiert. Aber Ralf Dahndorf hat ja auch Demokratie als permanenten Konflikt verstanden und damit ist auch eine Partei, die keine interne Konflikte austrägt, ein Stück weit eine tote Partei. Deswegen braucht es auch immer diese interne Debatte, war das jetzt gut genug, was hätten wir anders machen können, auch dieses ständige Lernen, um auch sich selbst zu vergewissern, dass man da auch weiterhin lebendig ist.
Was war ein persönlicher Erfolgsmoment in diesem Prozess, ganz konkret, an den ich erinnerst?
Ich habe immer wieder Erfolgsmomente, kleine Erfolgsmomente, wenn ich sehe, gestern zum Beispiel wieder, dass Bürgerinnen und Bürger, die mit NEOS eigentlich bisher nicht viel zu tun hatten oder vielleicht sogar auch eine andere Partei wählen, im NEOS Lab vorbeischauen und sich an der Debatte beteiligen. Das war eigentlich eines unserer und ist bis heute eines unserer wichtigsten Ziele. Wir sagen ja, wir sind das offene Labor für neue Politik. Weil Labore haben ja auch ein bisschen die Tendenz, dass sie sich ein bisschen abkapseln und so ein bisschen hinter Glastüren stattfinden. Wir haben Glastüren. Aber wir haben auch deswegen das Lab ganz bewusst mitten in die Stadt gesetzt, in ein Gassenlokal und nicht an den Stadtrand, dass dort eben auch Menschen Austausch. Vorbeischauen können auf einen Austausch, dass sie durch die Fenster schauen. Und das passiert auch immer wieder und sagen, aha, was passiert denn da Spannendes? Ich schaue mir das mal an und dann kommen sie rein und bleiben sie sitzen. Also dieser Aspekt, dass Politik als etwas erlebt wird, das nicht irgendwie von einer politischen Klasse gemacht wird, von einer Elite, wo auch immer die dann sitzt, in Hinterzimmern oder im Elfenbeinturm, hermetisch abgeriegelt, sondern dass Politik etwas ist, das wir alle machen müssen in einer parlamentarischen Republik, dass wir alle daran teilhaben können, dürfen, sollen, dass wir eben auch dann Institutionen bauen müssen, wie eben zum Beispiel das Lab, das auch entsprechend funktioniert. Dann waren halt gestern wieder 15, 20 neue Leute, die zum ersten Mal bei NEOS irgendwie vorbeigeschaut haben und haben sich bei einer Diskussion über Integration mit einer unserer Nationalratsabgeordneten Steffi Crisper beteiligt. Und das, da wird mir immer ganz warm ums Herz, dass dann halt nicht, es ist schön, wenn Leute wiederkommen und wiederkommen, ja, dass man auch ein gewisses Stammpublikum hat, aber es braucht halt auch, also auch für uns braucht es diese neuen Köpfe und neuen Ideen und Gegenpole und Gegenmeinungen, damit wir selbst nicht in einen Trott verfallen auf die Dauer. Und das ist dann, dass das funktioniert, immer wieder funktioniert, immer wieder aufs Neue funktioniert, das ist für mich immer wieder ein schönes, kleines Erfolgserlebnis.
Bleiben wir gleich beim Lab. Du bist der Geschäftsführer. Wie habt ihr das damals konzipiert? Weil es ist eine Parteiakademie und Think Tank in einem, wenn ich das richtig verstehe. Erstens, wie kombiniert man sowas? Und wie hast du es konzipiert? Oder ihr damals?
Ich war ja direkt davor, bevor ich nach Österreich gekommen bin, in London und habe ja damals auch von London aus NEOS X aufgebaut. Das ist unsere, wir sagen dazu, 10. Bundesland, deswegen NEOS X, für uns hat Österreich 10 Bundesländer, nämlich die 9 und den Rest der Welt. Wir haben also Repräsentanten, Repräsentantinnen in 50 oder 60 Städten auf der ganzen Welt, weil wir damals festgestellt haben, die Auslandsösterreicher wurden viel zu wenig und werden auch bis heute viel zu wenig beachtet von den traditionellen Parteien.
Wie viel sind es
ganz grob? Das sind, ich glaube, um die 500.000 im Moment, Tendenz wachsend. Und die Hälfte davon geht in etwa wählen, könnten mehr sein, aber nichtsdestotrotz, also es sind ja durchaus 52.000, ist schon eine ordentliche Zahl. Und die hatten einfach keine Repräsentanz. Frankreich hat ja zum Beispiel auch, und andere Länder haben ja auch zum Beispiel Sitze im Parlament für Leute außerhalb des sozusagen nationalen Gebiets. Auch das haben wir im Programm. Also wir hätten auch gerne ein, zwei Wahlkreise außerhalb von Österreich, damit auch die Leute, die sonst auf der ganzen Welt, die Österreicher, die auf der ganzen Welt wohnen, auch eine Repräsentanz haben. Also ich war in London und habe dort gearbeitet bei der Royal Society of Arts. Das war ein Think Tank und Do-Tank mit um die 100 Leuten, die dort gearbeitet haben. Und die haben sich also, die haben öffentliche Debatten organisiert, die haben aber auch inhaltliche Projekte gemacht, praktische Projekte gemacht. Und die haben sehr, sehr übergreifend gearbeitet. Da waren Wissenschaftler, da waren Leute, die in der Lehre, dem Bildungsbereich gearbeitet haben, ganz stark auch kommuniziert haben, immer wieder mit der Öffentlichkeit und dann neue Formate gefunden haben. Und das fand ich sehr inspirierend. Und das war sozusagen eine Inspiration, diese Institution Parteiakademie ein Stück weit auch neu zu denken, anders zu denken. Also ganz stark auch mit einem Fokus nach außen, eben das offene Labor, neue Ansätze hereinzubringen, indem man Stakeholder einbindet aus der Zivilgesellschaft, mit NGOs arbeitet, mit Social Enterprises arbeitet. Hier auch ein Stück weit neue Formate sich überlegt. Eben von Beginn an auch mit Facebook und Twitter gearbeitet. Auch das hat uns ein Stück weit unterschieden. Also diesen Austausch zwischen der Öffentlichkeit und der Politik, dem sozusagen den inneren Körper einer Partei und auch sozusagen des parlamentarischen Clubs, da ein Stück weit Schnittstelle auch zu sein, Bürgerforen zu organisieren. Und da habe ich eben einerseits von England viel in das ursprüngliche Konzept geschrieben, habe auch mit vielen Leuten damals debattiert, auch mit Milo Tessela und anderen hier, die auch immer wieder Vordenker waren und sind, was neue Politik betrifft, natürlich auch mit Leuten bei NEOS, der Angelika Mlina, die dann Präsidentin war und weiterhin ist vom NEOS Lab. Da habe ich einfach viele Inputs auch gesammelt und das war mal sozusagen die Version 1.0 und auch das hat sich seitdem natürlich weiterentwickelt und mit dem Team, wir sind jetzt mittlerweile 13 Leute im NEOS Lab insgesamt, immer wieder auch jedes Jahr in den Klausuren gemeinsam weitergeschraubt und Neues ausprobiert. Also dieses experimentelle Prototypen zu bauen, auszuprobieren, auch mal wieder sein gelassen, was anderes probiert, dann zum Teil einen Regelbetrieb der Partei übergeben, Plattformen gebaut. Also das alles im Rahmen unserer gesetzlichen Möglichkeiten ist weiterhin und war auch immer sozusagen auch in die DNA vom Lab eingebaut. Das ist laboratorische, experimentelle, ausprobierende, ein Stück weit auch über die Tagespolitik hinausgehende, langfristig orientierte. Das ist uns immer und ist uns auch weiterhin wichtig.
Was war ein Experiment?
Also zum Beispiel ein Experiment, das wir auch ein Stück weit immer wieder verändert haben über die Jahre, waren eben tatsächlich, wie können wir Partizipation anders leben in einer politischen Partei. Das war zu Beginn sehr, sehr umfangreich. Wir hatten Themengruppen, wo sich also Leute inhaltlich einbringen konnten. Zur höchsten Zeit waren das also 1000 Leute in Österreich, die sich eingebracht haben zu Beginn, wo wir noch in vielen Bereichen gar kein oder nur ein recht überschaubares Programm hatten. Und da ging sehr, sehr viel, also über 2 Millionen Stunden gingen da hinein in ehrenamtliche Arbeit, um dieses Programm aufzustellen. Die Kritik zu Beginn an NEOS war ja, also zuerst hat es geheißen, ihr schafft es nie. Mhm. Dann waren wir plötzlich im Parlament und hat es geheißen, ihr habt ja kein Programm. Also so sozusagen der politische Mitbewerb hat dann
in Österreich sudert man gern
ein Stück weit immer die Kritik verschoben. Und natürlich haben wir dann auch sehr viel Zeit hineingesteckt, gemeinsam eben mit diesen vielen, vielen Ehrenamtlichen. Und haben innerhalb von kurzer Zeit ein extrem umfangreiches Programm produziert. Wie dieses Programm dann gestanden hat, hat sich natürlich die Partizipation ein Stück weit verschoben. Und dann ging es halt auch um einerseits sich auf bestimmte Bereiche zu fokussieren, die NEOS-Kernbereiche, Bildungspolitik zum Beispiel, Wirtschaftspolitik, aber eben auch die Beteiligung dann stärker auch auf andere Bereiche zu bringen, eben zum Beispiel auch was das Kommunizieren des Programms dann auch betroffen hat, auch das dann auf der Straße stehen, auch das gemeinsam dann zu kampanisieren. Und das heißt, da gab es immer wieder auch Phasen, wo man gesagt hat, hoppala, jetzt brauchen wir eigentlich was anderes. Und dieses natürlich dann etwas Neues, dieses neue Gefäße zu finden, neue Gefäße zu co-designen, zu schauen, funktioniert das? Dann sagen Leute, naja, aber eigentlich will ich was anderes. Eigentlich bin ich dafür da und nicht für dieses oder jenes. Das ist immer wieder ein Stück weit ein neu gebären, wenn man so will. Das hat immer wieder auch Schmerzen, ne, wenn man in die nächste Phase geht. Dann sagen Leute, also Moment einmal, wenn das so ist, dann bin ich jetzt, also das ist jetzt nicht mehr meins. Ne? Und andere sagen, aha, interessant, also jetzt wird es wirklich interessant. Dieses Verstehen, ja, was funktioniert, was erwarten sich die Menschen, was braucht die Organisation, dieser Interessensabgleich, Ausgleich auch immer wieder, das lebendig zu halten und nicht zu verkrusten, dass es da Interessen gibt, die dann Gefahr laufen, auch sozusagen wie in anderen Parteien, da sich zu in Strukturen dann plötzlich abbilden zu wollen. Das ist dann plötzlich
zu verfangen,
dass es dann, ich weiß nicht, die Idee gibt, so eine Art Bündestruktur oder Sektionsstruktur wie bei einer SPÖ oder ÖVP zu bauen. Das immer wieder frisch zu halten und dynamisch zu halten, agil zu halten, das ist natürlich eine laufende Herausforderung. Und da gibt es Experimente, die funktionieren und welche, die dann, wo man dann sagt, okay, also dann lassen wir es doch besser.
Wie nimmt man Leute mit auf so einem schmerzhaften Weg?
Also einerseits, das Allerwichtigste ist, glaube ich, auf allen Ebenen, in allen Positionen, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, möglichst gute, idealerweise die besten Leute zu haben. Also das hat NEOS, glaube ich, wirklich gut geschafft in den letzten Jahren, gute Leute aus allen Bereichen der Gesellschaft, mit politischem Hintergrund, ohne politischem Hintergrund, mit langjähriger Erfahrung, junge Menschen, da immer wieder gute Leute anzuziehen und auch Leute eben ein Angebot machen zu können, die, wo man vielleicht vor 5 oder 10 Jahren gesagt hätte, also, oder wo die gesagt hätten, also Politik ist nichts für mich. Also das ist aus meiner Sicht ein Beitrag, den NEOS wirklich auch geleistet hat, da Politik ein Stück weit zu öffnen. Das heißt, diese Leute zu haben, die auch, wenn man so will, Rollenmodelle sind für andere, das ist das Allerwichtigste. Wenn die Leute sehen, also hoppala, der hat die Position bekommen oder die, weil er jemanden kennt.
So
das kennt man aus der Politik. Ne? Deswegen machen wir bei Verfahren eigentlich so gut wie immer Ausschreibungen, laden so gut wie immer Externe ein. Oft bekommen auch Externe dann die Rolle und nicht die Interne. Auch das ist immer wieder schmerzhaft. Aber da zu schauen, dass die besten Köpfe in den richtigen Positionen sind, das sozusagen, wenn man so will, auch ein gewisses Leistungsdenken intern, aber eben auch diese eine Meritokratie, dass die Leute eben sehen, die beste Idee gewinnt, der beste Kopf gewinnt und nicht sozusagen, weil man schon am längsten da ist oder weil man halt irgendwie zufälligerweise die richtige Person halt kennt. Also das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, um glaubwürdig zu sein nach innen, dass die Leute also sehen, okay, also da kann ich vertrauen. Und natürlich sozusagen braucht es dann auch, das ist halt die andere Ebene für solche Entscheidungen, natürlich braucht es auch Prozesslegitimität. Dass die Leute sehen, okay, es gibt Statuten, dass die Leute sehen, okay, es gibt hier einen transparenten Prozess, der wird transparent kommuniziert, da gibt es dann am Schluss jemanden, der trifft eine Entscheidung, das kann ich nachvollziehen, ich mag die Entscheidung vielleicht nicht, ich bin da vielleicht anderer Meinung, aber es gibt also eine Grundlage dafür.
Man okay. weiß, wie sie entstanden
ja, ist. Ja, es ist so, ich kann nicht immer meine Meinung durchbringen in einer auch innerparteilichen Demokratie nicht. That's life. Also das sind aus meiner Sicht zwei ganz, ganz wichtige Faktoren. Die richtigen Personen, sozusagen der richtige Prozess, der dafür entscheidend ist. Gelingt uns das immer? Nein, natürlich nicht. Natürlich gibt es auch immer wieder Brösel intern. Aber ich glaube insgesamt, wenn man sich anschaut, was anderen Parteien passiert ist, Stichwort Team Stronach, Stichwort auch ein Stück weit den Grünen, Stichwort jetzt auch gerade wieder die Liste Bilds. Ich glaube, da kann man durchaus sagen, da ist halt einiges verunfallt. Und ich glaube, insgesamt hat der Neos ein recht kompaktes Bild auch nach innen abgegeben in den letzten Jahren.
Wenn du das Lab aus heutiger Sicht neu aufbauen könntest, was würdest du ändern?
Ich würde vielleicht noch ein Stück weit das zu Beginn noch etwas offener halten und noch ein Stück weit radikaler experimentieren. Im Rückblick ist immer leicht sagen, man wäre noch gern radikaler hineingegangen. Ich glaube, wir hatten gute Ideen und haben auch weiterhin gute Ideen. Ich glaube, die speziell zu Beginn ist natürlich immer die Chance, noch extremer hineinzugehen und etwas auszuprobieren. Natürlich ist dann auch die Erwartungshaltung und war damals auch die Erwartungshaltung sehr hoch und der Druck auch sehr groß intern, sehr schnell ins Tun zu kommen. Es waren damals die Europawahlen. Neos war also mit 100.000 Dingen konfrontiert, die sofort bearbeitet werden mussten. Also wenn ich sozusagen heute zurückdenke, dann wäre das vielleicht noch eine Sache, die auch die Struktur und auch das Angebot noch ein Stück weit länger zu Beginn experimentell zu halten und zu schauen, was denn wie funktioniert, was denn wie ein Stück weit auch nicht funktioniert. Also da vielleicht noch stärker mit Prototypen und Modellen hineinzugehen. Aber wie gesagt, im Rückblick ist das immer leicht sagen. Und ich glaube, insgesamt haben wir es auch gut gemacht. Also ich würde jetzt nicht irgendwas dramatisch verändern. Und ich glaube, wir haben auch über die Jahre ein Stück weit eben diesen experimentellen, offenen Charakter durchaus auch erhalten können.
Warum tut sich das Politische so schwer mit dem Innovativen?
Ich glaube, dass Demokratie aus guten Gründen oft ein Stück weit verlangsamt ist. Und ich glaube, das ist eines durchaus eine der Herausforderungen heute, dass die Welt sich so beschleunigt hat, auch durch die Technologie, dass Demokratie oft Probleme hat, damit umzugehen. Ich sage nicht, dass die Konsequenz deswegen heißt, die Welt zu verlangsamen. Das wird uns nicht gelingen, auch der Politik nicht. Sondern sie muss diese beschleunigte Welt auch ein Stück weit akzeptieren. Ich glaube, das ist an vielen Orten noch nicht passiert. Jetzt ist ein Reflex, der natürlich menschlich ist und der Parteien wie Bürger auch natürlich erwischt, ist, okay, wir müssen unsere Entscheidungen beschleunigen, ergo müssen wir sie ein Stück weit zentralisieren, autoritärer machen. Ne? Weil eine Entscheidung, die eine Person trifft,
geht schneller
als wenn 10, 100, eine Million Leute involviert werden sollen. Das Problem ist nur, also es ist natürlich dieser starke Mann, diese starke Frau, vor allem starker Mann, in den Köpfen. Das Problem ist nur, einerseits natürlich nehme ich da sehr viele nicht mit und so funktioniert halt Demokratie ein Stück weit nicht. Ne? Das ist eine andere Idee von wie Staaten funktionieren. Das ist halt dann ein Stück weit illiberale Demokratie oder vielleicht gar keine Demokratie mehr. Das entspricht nicht meinem liberal-demokratischen Ideal. So, Was ist die Lösung? Natürlich gibt es keine ideale Lösung, aber ich glaube, was sind da Ansätze? Ansätze sind eben, diese Technologie zum Beispiel nutzbar zu machen. Jetzt bin ich auch nicht naiv und glaube, wenn wir alle soziale Medien und Beteiligungsplattformen und so weiter und so fort besser nutzen. Wir sehen ja auch sozusagen die Schattenseiten davon im Moment. Ne? Wir müssen erst damit umgehen lernen. Aber das stärker einzubinden, Strukturen offener zu machen, also intelligentere Involvierung, nicht weniger Involvierung, sondern Involvierung, die es ermöglicht, Leute schneller einzubinden, schneller zu konsultieren, schneller Meinungen abzuholen, aber nicht sozusagen keine Meinung mehr abzuholen. Ich glaube, dort liegt sehr viel drinnen. Das schaffen aber die Parteien nicht, natürlich, weil sie halt in Strukturen gefangen sind in vielerlei Hinsicht, die halt natürlich Macht verteilen. Die Landeshauptleute sind da natürlich ganz, ganz wichtige Schlüsselspieler in Österreich. Die haben halt ganz große Interessen, die sie auch schützen. Sprich, der Ludwig schießt dann die SPÖ-interne Parteireform ab, weil er plötzlich dann nicht gefährdet sieht, dass er dann die Amtel noch so verteilen kann, wie er das bisher gemacht hat. Und da gibt es unzählige weitere Beispiele, trifft nicht auf die ÖVP genauso zu wie auf andere. Das sind Alarmsignale, weil da werden dann aus innerparteilicher Logik heraus, aus Machtlogiken heraus, wird verhindert, dass sich Parteien reformieren und innovieren können im 21. Jahrhundert. Also da gibt es natürlich ein Spiel, das gespielt wird, das hat sich eingespielt, da profitieren viele davon, ohne jetzt in Verschwörungstheorien zu gehen. Aber ich glaube, als kritischer Kopf muss man sagen, da liegt vieles im Argen. Und auch aus liberaldemokratischer Sicht muss man sagen, da ist vieles nicht transparent genug, nicht offen genug, nicht gestaltbar genug. Und da hat Politik halt auch ganz eindeutig ihre Eigeninteressen, die sie schützt, im Gegensatz sozusagen und auch gegen die Bürger, muss man auch sagen. Da braucht es noch viel mehr, wenn man so will, mit Weber, das Bohren harter Bretter. Und das sind oft keine Bretter in Österreich, sondern
Beton.
Beton oder vielleicht sogar Panzerstahl. Ja? Und da muss man einfach, da darf man nicht aufhören.
Was kommt als nächstes für Parteien? Nehmen wir an, Sie versagen in diesem...
Also ich glaub nicht, dass alle versagen. Ich glaube, dass es einige schon schaffen werden. Aber es wird sehr schwer und viele werden und sind ja auch schon untergegangen daran. Es ist ja nicht so, dass es die Parteien, die traditionellen Parteien so weitergeben wird und geben muss. Aus meiner Sicht braucht es eben reformierte traditionelle Parteien genauso wie politische Startups im politischen Zentrum. Das ist eben das Entscheidende. Im politischen Zentrum, damit das politische Zentrum wieder reaktiviert und wiederbelebt wird. Ich glaube, dass es einerseits neue organisatorische Ansätze braucht, wie sie auch zum Teil schon da sind, dass die eben, wenn man so will, gemainstreamt werden. Bin gespannt, ob das funktionieren wird und passieren wird in traditionellen Parteien auf breiter Ebene. Ich glaube, dass solche Ideen, wie Volt sie derzeit auch hat, nämlich gesamteuropäische Parteien zu bauen, wegzukommen von diesem nationalen Ansatz. NEOS fordert ja auch transeuropäische Listen, transnationale Listen zum Beispiel, dass das ein Stück weit die Zukunft sein wird, auch Parteien über die nationalen Grenzen hinaus zu organisieren. Ich glaube, dass die Frage, wie Parteien auch insbesondere auf lokaler Ebene organisiert sind, eine ganz zentrale sein wird. Wie kommt man weg von diesem, also jeder hat so sein Fürstentum auf regionaler Ebene in den Ländern, ne? Fürsten der Finsternis, hat der Matthias Strolz schon wieder gesagt, oder halt die Kleinen, seinen kleinen Teich, den er oder sie da schön sozusagen frei hält von irgendwelchen Bürgern, die von außen kommen. Also wie kann man Kleingruppen organisieren, die ein Stück weit offener funktionieren als die derzeitigen Parteien? Da gibt es Ansätze auch in den US-amerikanischen Megachurches zum Beispiel, interessanterweise, aber auch in den Kampagnen von Obama 2008, 2012, wo man, glaube ich, sich viel abschauen kann. Und da gibt es, glaube ich, jetzt auch viel zu experimentieren in den nächsten Jahren, zu probieren, was davon funktioniert. Also wenn man so will, ein stärkerer netzwerkartiger Ansatz. Das heißt nicht, dass Parteien als solche sich überlebt haben. Ich glaube, dass die Partei als liberaldemokratische Errungenschaft und Institution sehr wohl ihre Berechtigung und auch die Notwendigkeit hat im 21. Jahrhundert. Nur die Frage, welche Parteien, welche Art von Parteien. Und ich glaube, dass Parteien, die ein Stück weit agiler und dynamischer sind und offener sind im 21. Jahrhundert und sich selbst auch, wenn man so will, alle paar Jahre häuten können und vielleicht sogar radikal neu erfinden können, das wird die Zukunft sein. Jetzt sind wir weit davon entfernt, glaube ich. Und viele werden lieber untergehen, als dass sie sich dem Notwendigen stellen. Ich glaube, die Frage ist offen, aber ich glaube, das ist ein Stück weit die Zukunftsfrage für traditionelle Parteien. Ansonsten wird das Rennen entschieden zwischen den politischen Startups an den politischen Rändern, also den Populisten und den Extremisten auf der einen Seite und den politischen Startups im politischen Zentrum, so wie auch En Marche jetzt zum Beispiel ja auch schon in Frankreich die Macht übernommen hat, so wie Ciudadanos in Spanien jetzt auch eine von den drei stärksten Parteien ist, vielleicht auch den nächsten oder übernächsten Premier stellen wird. Das wird in einigen Ländern noch passieren. In Deutschland wird sehr, sehr spannend. Mhm. Wird dort eine SPD überleben? Aber auch, wie wird die CDU umgehen mit ihrer eigenen Erneuerung? Das sind alles offene Fragen, die sehr, sehr spannend sein werden zu beobachten in den nächsten Jahren.
Was treibt dich an?
Mich treibt sehr stark an diese Sorge um die liberale Demokratie in Österreich, in Europa, auf der ganzen Welt. Da Antworten zu finden, da Ideen zu geben, da einen Einfluss zu nehmen in meinem kleinen Möglichkeit, das treibt mich jeden Tag um und auch an. Mhm. Aber auch die, wenn man so will, nicht nur das Sorgenvolle, sondern auch die Lust und die Freude am Innovieren, am Hinterfragen, am ein Stück weit auch die Zukunft neu und mitgestalten. Ich glaube, Krise hat ja immer zwei Seiten, nicht? Die negative, aber auch die Chance, wirklich etwas neu zu gestalten. Und ich glaube, dass einige Demokratien in Europa und darüber hinaus in den nächsten Jahren die Kurve kratzen werden und kriegen werden und da wirklich auch die Demokratie ein Stück weit neu erfinden. Und wo das sein wird, da müssten wir jetzt Hellseher sein, aber da ein Stück weit ein Teil davon zu sein, und diese politische Innovation auch mitzugestalten im Hintergrund, so wie ich es auch bisher schon getan habe, unter der Seitenlinie vom Spielfeld und ab und zu hinein zu gehen und auch ein bisschen herumschreien zu können, das treibt mich an und das reizt mich auch weiterhin.
Ich stelle meinen Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Die erste lautet, du bist Bundeskanzler für einen Tag und hast den Nationalrat hinter dir und kannst dir ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gerne?
Das eine Gesetz, das ich in Österreich sehr gerne hätte, neben vielen anderen, aber das aus meiner Sicht ein zentraler Hebel ist, um vieles, was im Argen liegt, transparent zu machen, verständlich zu machen, aber auch eben vielleicht wirklich mittelfristig zu ändern. Und das war der erste Antrag von NEOS im Parlament damals, 2013, ein Informationsfreiheitsgesetz. Es kein Amtsgeheimnis mehr gibt, dass sich Verwaltungseinheiten, Behörden, Ministerien nicht darauf ausreden können, dass das ja unter das Amtsgeheimnis fällt. Was viel zu oft einfach aus Faulheit passiert oder also so haben wir das immer gemacht, da könnte jeder kommen. Also all das, was man sozusagen auch klischeehaft fast mit der österreichischen Verwaltung leider halt immer noch verbindet, wiewohl sie sehr viel Gutes auch tut, das dem Bürger das Recht zu geben, informiert zu sein und nicht es von Gutdünken, Gutwillen der Verwaltung abhängig zu machen. Viele andere Länder haben das seit zum Teil 100 Jahren oder länger, Schweden, glaube ich, seit Ende des 18. Jahrhunderts. Also es ist lächerlich, dass wir noch nicht ein Informationsfreiheitsgesetz haben, und wenn ich als Bundeskanzler ein Gesetz, also ich kann es ja nicht als Bundeskanzler erlassen, aber sozusagen wenn ich mir ein Gesetz wünschen dürfte, ja, das sozusagen morgen in Kraft treten würde, dann wäre das Informationsfreiheitsgesetz.
Die zweite Frage, ich habe den Plakat am Stephansdom reserviert und das hängt dort eine Woche lang, was schreibst du denn drauf?
Also ich würde, glaube ich, ein Plakat dort aufhängen, wo drauf steht, Herr Bundeskanzler, was ist mit Ihnen? Ich glaube, es gibt große Herausforderungen, was Migration betrifft, das ist gar keine Frage, und die wird uns auch noch einige Zeit beschäftigen im 21. Jahrhundert. Und es ist wichtig, dass wir uns dem umfassend widmen, aber ich glaube, die Angstmacherei, die da derzeit passiert, und die Getriebenheit durch die FPÖ, auch in der Regierung, was dieses Thema betrifft, da würde ich gern ein Plakat aufhängen.
Sagt sich ja für Gesprächsstoff unterm Stephansdom. Und die letzte Frage. Du kannst mit jemandem aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen Kaffee gehen. Wen und warum?
Ich würde mit meiner Frau auf einen Kaffee gehen. Wir sind beide gut beschäftigt und sind viel unterwegs, insbesondere meine Frau, die in Deutschland Professorin ist. Und da einfach diese 2 Stunden zu nutzen, gemütlich irgendwo in der Sonne zu sitzen, auf einen Kaffee, ein bisschen rumzuchillen, das wäre meine erste Wahl.
Danke an Josef Lentsch für das Gespräch. Sein Buch Political Entrepreneurship erscheint im Springer Verlag. Den Link finden Sie in den Shownotes. Kennen Sie jemanden, der Mitglied einer traditionellen Partei ist? Schicken Sie ihm oder ihr doch diese Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.